과 박.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien sind mehr als 200 Leichen geborgen worden. Das hat ein Polizeisprecher in der Stadt Ahmedabad mitgeteilt. Das genaue Ausmaß des Unglücks ist aber weiter unklar. An Bord waren insgesamt 242 Menschen. Die Gesundheitsbehörde bestätigt bisher nur einen Überlebenden. Auch am Boden soll es zahlreiche Todesopfer gegeben haben. Die Maschine der Air India war kurz nach dem Start auf dem Weg nach London in ein Wohngebiet gestürzt und explodiert. SPD-Chef Klingbeil hat sich deutlich von der parteiinternen Forderung nach einer Wende im Verhältnis zu Russland abgegrenzt. Moskau sorge für unfassbares Leid und dafür, dass jeden Tag Menschen sterben, betonte Klingbeil.
Militärische Stärke auf der einen Seite und diplomatische Bemühungen auf der anderen Seite sind keine Gegensätze, sondern das sind zwei Seiten einer Medaille. Und was diesen Weg angeht, wird es keine Kehrtwende mit mir geben. Und es wird auch, das will ich sehr klar sagen, mit mir keine Kehrtwende geben, was die Unterstützung der Ukraine angeht.
SPD-Chef Lars Klingbeil. Diese Woche war ein Papier bekannt geworden, in dem SPD-Linke eine Annäherung an Russland fordern. Der texanische Gouverneur Abbott hat den Einsatz von 5000 Angehörigen der Nationalgarde angeordnet. Offizieller Grund sind Proteste, die für das Wochenende angekündigt sind. Außerdem sollen mehr als 2000 Polizisten zum Einsatz kommen. Vorher hat US-Präsident Trump schon Nationalgardisten nach Los Angeles entsandt, gegen den Willen des Bundesstaats Kalifornien. Der Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran hat den Bau einer weiteren Nuklearanlage angekündigt. Vorher hatte die Internationale Atomenergiebehörde in Wien formell festgestellt, dass der Iran seine Verpflichtungen zur Zusammenarbeit nicht erfüllt. Inspektoren der Behörde haben nach eigenen Angaben in Einrichtungen abseits der bekannten Atomanlagen Spuren von Uran gefunden. Die Gesundheitsminister der Länder fordern, das sogenannte begleitete Trinken für Jugendliche ab 14 Jahren wieder abzuschaffen. Bei einer Konferenz in Weimar haben sie an den Bund appelliert, das Jugendschutzgesetz zu ändern. Aus Weimar Wolfgang Henschel.
Bislang dürfen Jugendliche ab 14 Jahren in Begleitung etwa der Eltern in der Öffentlichkeit Bier, Wein und Sekt trinken. In ihrem Beschluss weisen die Gesundheitsminister auf die gesundheitlichen Folgen frühzeitigen Alkoholkonsums hin. Die Initiative zu dem Antrag kam von Mecklenburg-Vorpommern. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken sagte, Bund und Länder seien hier im Austausch. Sie finde den Vorstoß der Länder gut.
Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend heiter, in der Nacht klar bei 12 bis 7 Grad. Aktuell in Berlin-Wannsee 25 und in Senftenberg 26 Grad. Auch morgen durchweg sonnig bis 26 Grad, Samstag bis 30 Grad. Am Sonntagnachmittag dann teils kräftige Schauer. Die Zeit 19.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Jetzt weiter im Studio Bernhard Kempf. Zerstörte Wohngebäude, verstreute Trümmerteile und Rauchwolken. Ja, dieses Bild bot sich den Menschen heute im Nordwesten Indiens, denn dort ist ein Passagierflugzeug unmittelbar nach dem Start abgestürzt. Der Boeing 787 Dreamliner war auf dem Weg nach London. Unser Korrespondent in Neu-Delhi, Peter Hornung, ist mir jetzt zugeschaltet. Herr Hornung, 242 Passagiere waren an Bord dieses Flugzeugs und es gibt Berichte, Medienberichte, wonach zwei Menschen überlebt haben sollen. Es wäre ja ein Wunder. Was ist darüber bekannt?
Das wäre tatsächlich ein Wunder. In einem Fall ist es bestätigt und da wissen wir auch, wer das war. Da gibt's Bilder dieses Mannes, Äußerungen von ihm und auch sein Ticket. Das bestätigt, dass er in der ersten Reihe der Economy relativ weit vorne im Flugzeug saß und zwar direkt am Notausgang. Und er konnte dieses Flugzeug offenbar noch im letzten Moment verlassen.
Wer waren diese Menschen in dieser Maschine? Was wissen wir über die Nationalitäten? Was ist da bekannt?
Das waren vor allen Dingen Inder und 169, es waren einige Briten, gut 40 Portugiesen, ein Kanadier.
Auch am Boden gibt's zahlreiche Opfer. Um wen handelt es sich hier?
Ja, dabei handelt es sich offenbar um Angehörige einer medizinischen Hochschule oder Angestellte eines Krankenhauses. Dieses Flugzeug ist nämlich in einen Gebäudekomplex in einer Wohngegend gestürzt. Da gibt's ein Krankenhaus, da gibt's eine medizinische Hochschule und da gibt's Gästehäuser, Wohnhäuser für Studierende und für Ärztinnen und Ärzte. Und diese Gebäude wurden teilweise zerstört, sie sind teilweise ausgebrannt, die Maschine ist ja vollgetankt, in den Boden gerammt und dann explodiert.
Es war eine Boeing von der Fluggesellschaft Air India. Welchen Ruf hat denn diese Airline?
Die hat inzwischen eigentlich einen recht guten Ruf. Die ist seit 3 Jahren privatisiert, die ist von der Tata Industriegruppe übernommen worden. Und gerade was Sicherheit anbelangt, ist da sehr wenig passiert in den letzten Jahren. Es war früher mal anders bei der Air India, aber auch gerade die Flugzeuge, die Boeing 787, der Dreamliner, ist ein sehr, sehr modernes Flugzeug und das hatte bisher eine absolut makellose Bilanz.
Diese Bilder, die wir im Fernsehen gesehen haben, zeigen ein Bild der Zerstörung, wirklich eine Apokalypse, muss man sagen. Alles war am Anfang noch recht unklar, ist inzwischen so ein bisschen deutlicher geworden. Welche Hilfe gibt es beispielsweise für die Angehörigen der Opfer? Hat man da an der schnellen Zeit schon irgendwas organisiert?
Ja, es gibt Helferinnen und Helfer dort am Flughafen in Ahmedabad, psychologische Hilfe. Da spielen sich herzzerreißende Szenen ab. Man kennt die von anderen Flugzeugabstürzen, aber es ist jedes Mal richtig schlimm. Die Familien kommen dorthin, sind fassungslos, schreien, weinen. Einige geben Interviews. Meine Frau dabei, die hat gesagt, meine Schwester saß da drin, die ist nach London geflogen. Und wenn man das sieht, dass das ergreift einen selbst. Also das sind schlimme Szenen.
Gibt es schon politische Reaktionen? Hat sich da schon jemand geäußert heute?
Es gibt ganz viele Reaktionen, sowohl innerhalb Indiens, der indische Premier zum Beispiel hat sich geäußert, hat von einer Tragödie gesprochen, die fassungslos mache, aber auch international, die Bundesregierung, der Papst, der englische König. Aber was besonders interessant ist, auch relativ schnell gab es eine Äußerung aus Pakistan, vom Erzfeind Indiens. Da hat der Verteidigungsminister sein tief empfundenes Beileid ausgesprochen.
Dieser Einsatz da im Augenblick in Indien, nehme ich an, das dauert noch an.
Ja, das dauert noch an. Bei uns ist es jetzt kurz nach 9:30. Es ist schon eine ganze Weile dunkel. Die Unfallstelle, das sieht man auf Fernsehbildern, ist hell ausgeleuchtet. Aber es geht eben jetzt darum, noch Überlebende vielleicht zu finden. Die Bilder, Sie haben es gesagt, die sind apokalyptisch. Das sieht nicht sehr hoffnungsvoll aus, dass da noch jemand zu finden ist.
Vielen Dank. Peter Hornung war das, unser Korrespondent für Indien. Dort ist heute ein Flugzeug mit 242 Menschen an Bord abgestürzt und mindestens ein Mensch hat dieses Unglück überlebt. Themawechsel. Nach Jahren der Krise dürfte es für die deutsche Wirtschaft wohl wieder bergauf gehen. Top-Ökonomen jedenfalls trauen ihr wieder etwas mehr Wachstum zu. Das geht aus Konjunkturprognosen für dieses und auch für das kommende Jahr hervor. Mehrere Forschungsinstitute haben die heute vorgestellt und Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann war für uns dabei.
Bundeswirtschaftsministerin Reiche sieht sich durch den Wirtschaftsbericht der OECD bestätigt. Deutschland brauche dringend Strukturreformen und günstigere Energiepreise, sagt die CDU-Politikerin. Genau das empfehlen die OECD-Fachleute, um die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Allen voran steht der Abbau von Bürokratie, mehr Digitalisierung in der Verwaltung und niedrigere Steuern für Unternehmen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Für dieses Jahr sagt die OECD ein Wirtschaftswachstum von 0,4% voraus. Im kommenden Jahr sollen es 1,2% sein. Die Experten gehen davon aus, dass sich die Kauflaune der Verbraucher verbessern wird. Auch die Investitionsoffensive mit Hilfe des Sondervermögens von Union und SPD soll beim Ankurbeln der Wirtschaft eine wichtige Rolle spielen. Allerdings bleiben die handelspolitischen Risiken vorerst groß. Der Zollstreit mit den USA sorgt bei der exportorientierten deutschen Wirtschaft für Unsicherheit. Ein weiteres Problem, der Fachkräftemangel. Die Politik müsse das Problem lösen, zum Beispiel indem mehr Frauen und Fachkräfte aus dem Ausland in den Arbeitsmarkt geholt werden. Anreize, früher in Rente zu gehen, sollten gestrichen werden. In dem OECD-Bericht empfehlen die Experten der Bundesregierung auch, den Haushalt 2025 schnell zu beschließen und somit bei den staatlichen Investitionen für Sicherheit zu sorgen.
Die deutsche Wirtschaft könnte in diesem Jahr doch noch wachsen. Das jedenfalls sagen führende Forschungsinstitute vorher. Ein Beitrag war das von Jan Zimmermann aus unserem Hauptstadtstudio. ins Ausland. Ist der Iran auf dem Weg zur Atombombe? Die Regierung in Teheran sagt immer wieder nein. Unser Atomprogramm ist nur für zivile Zwecke. Die Internationale Atomenergiebehörde, kurz IAEA, hat daran aber erhebliche Zweifel und heute eine Resolution verabschiedet. Sie wirft dem Iran vor, die Verpflichtungen zur Nichtverbreitung von Atomwaffen zu verletzen. Als Reaktion kündigt die Führung in Teheran an, noch mehr Uran im Land anzureichern. Jetzt am kommenden Sonntag findet die mittlerweile 6. Runde der Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA statt. Kurz vorher verschärft sich der Ton zusehends. Das jedenfalls beobachtet unser Korrespondent für den Iran, Benjamin Weber.
Noch bevor die Resolution der Internationalen Atomenergiebehörde überhaupt öffentlich war, hatte Teheran sie bereits zurückgewiesen. Alles unbelegte Vorwürfe, sagt der Chef der iranischen Atombehörde, Mohammad Eslami. Sie behaupten fälschlicherweise, dass die Republik Iran ihre Verpflichtungen aus dem Atomwaffenvertrag nicht erfüllt. Das ist eine eklatante Lüge. Es gibt keinen Inspektionsbericht, aus dem das hervorgeht. Es gibt keine Beweise. Die Internationale Atomenergiebehörde hatte zuletzt berichtet, der Iran habe seinen Bestand von auf 60% angereichertem Uran auf über 400 Kilogramm erhöht. Die 90%, die man für Atomwaffen benötigt, sind demnach nicht mehr weit entfernt. Die Resolution wirft dem Iran jetzt vor, seine Verpflichtungen zur Nichtverbreitung von Atomwaffen zu verletzen. Die Reaktion aus Teheran: trotzig. Man werde jetzt noch mehr Uran anreichern als vorher, so ein Sprecher der Atomenergiebehörde. Wir werden eine dritte Anreicherungsstätte für Uran zu den schon existierenden zwei hinzufügen. Sie wird ein sehr hohes Level an Sicherheit haben. Außerdem werden wir die schon bestehenden Zentrifugen in der Anlage Fordo erneuern. Am Sonntag wollen der Iran und die USA im Oman weiterverhandeln über das iranische Atomprogramm. Es ist die mittlerweile 6. Runde der Gespräche, die zuletzt ins Stocken geraten sind. Es hakt an einem bestimmten Punkt. Der Iran will nicht darauf verzichten, selbst im Land Uran anzureichern, für zivile Zwecke, wie es heißt. Für die USA ist das aber eine rote Linie. US-Präsident Trump: Sie fordern etwas, das wir nicht machen können. Sie wollen Anreicherung. Wir wollen keine Anreicherung. Wir wollen das Gegenteil. Und bisher sind sie noch nicht an diesem Punkt. Ich sage das sehr ungern, weil die Alternative eine sehr, sehr schlimme ist. Die USA und Israel haben immer wieder damit gedroht, das iranische Atomprogramm notfalls zu bombardieren. Der iranische Verteidigungsminister Aziz Narzizadeh droht mit Gegenschlägen, unter anderem auf amerikanische Militärbasen im Nahen Osten. Es wird, so Gott will, nicht so weit kommen und die Verhandlungen werden Ergebnisse bringen. Wenn uns aber ein Konflikt aufgezwungen wird, wird der Feind zweifelsohne größere Verluste erleiden. Wir werden uns ohne Zögern verteidigen und alle ihre Stützpunkte in der Region ins Visier nehmen. Der Iran sei seit Jahren auf einen Krieg vorbereitet, sagt auch Hossein Salami, General der Revolutionsgarden, in einer Rede in Teheran. Er warne die Feinde des Landes davor, einen Fehler zu machen. Inwieweit diese Rhetorik mit der Realität übereinstimmt, ist fraglich. Das iranische Militär gilt in so einem Fall als unterlegen. Im Oktober letzten Jahres hatte Israel bei einem Angriff laut eigener Aussage die Luftverteidigung des Iran weitgehend zerstört. Wie die New York Times jetzt berichtet, sei Israel mittlerweile bereit, auch ohne Unterstützung der USA den Iran anzugreifen und bereite einen solchen Angriff bereits vor. Für den Fall hat die USA angefangen, Botschaftspersonal aus der Region abzuziehen. Für die 6. Runde der Atomgespräche zwischen Iran und den USA am Sonntag im Oman bedeutet das: es steht viel auf dem Spiel.
Eine schwierige Ausgangslage. Also vor den Atomgesprächen der USA mit dem Iran jetzt am Wochenende. Ein Beitrag von Benjamin Weber war das. Und damit gebe ich hier ab an Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und ich habe eine aktuelle Fußballmeldung, die sich ja schon seit mehreren Tagen angekündigt hat. Aber jetzt ist es auch offiziell. Leroy Sané spielt in der kommenden Saison für Galatasaray Istanbul. Der langjährige Bayern-Profi unterschrieb beim türkischen Meister einen 3-Jahres-Vertrag. Das hat der Verein bekannt gegeben. Sanés Vertrag bei den Bayern war Ende der vergangenen Saison ausgelaufen. Das heißt, Galatasaray musste für den Angreifer keine Ablöse zahlen. Aber Geld wird der Club dennoch los. Sané kassiert in Istanbul angeblich 9 Millionen Euro netto pro Saison. Und damit zum Frauenfußball. Im Europapark Rust gibt es eine Schweizer Bobbahn und da hat sich der Deutsche Fußballbund gedacht, na, da veranstalten wir heute eine Pressekonferenz. Ganz themengerecht findet die Frauen-Europameisterschaft doch in der Schweiz statt. Und deshalb hat Bundestrainer Christian Wück heute seine EM-Kader-Platzierung vis-à-vis der eidgenössischen Bobbahn bekannt gegeben. Und bei der Präsentation dabei war unsere EM-Reporterin Martina Knief.
Es ist ein Kader ohne große Überraschungen, wie ich finde, aber eine sehr, sehr gute Mischung zwischen sehr erfahrenen Spielerinnen. Die älteste ist Torhüterin Ann-Kathrin Berger, die mit den meisten Länderspielen Sarah Däbritz und vielen jungen Akteurinnen. 7 sind dabei, die erstmals ein großes Turnier für die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft spielen werden. Das Durchschnittsalter 25,6 Jahre. Franziska Kett von Bayern München sei da zu nennen. Eine, die sich kurz vor der Nominierung ebenso ins Rampenlicht gespielt hat wie Carlotta Wamser von Eintracht Frankfurt. Und mit dieser Mischung und einer sehr hohen Qualität, wie es Bundestrainer Christian Wück ausdrückte, geht das Team jetzt in die Vorbereitung und dann in die Europameisterschaft in die Schweiz, die mit dem Spiel für die deutsche Mannschaft gegen Polen dann starten wird.
In einer Woche beginnt die Vorbereitung in Herzogenaurach und da wird viel im taktischen Bereich trainiert. Das hat der Bundestrainer Wück heute bei der Kadervorstellung gesagt.
Er hat bewusst darauf verzichtet, der Bundestrainer noch ein Testländerspiel in der Vorbereitung zu machen, auch nicht gegen eine Nachwuchsmannschaft. Es wird nur trainiert in Herzogenaurach. Man will zusammenfinden, man will sich taktisch vor allen Dingen auf die drei Gruppengegner Polen, Dänemark und Schweden einstellen. Und es wird am Teamgeist gearbeitet. Der Teamgeist ist immer sehr, sehr wichtig gewesen bei den deutschen Fußballerinnen, hat das Team stets durch große Turniere getragen. Und kurz nach der Ankunft in Zürich am 30. Juni geht es für die deutsche Mannschaft in die Schweiz, steht auch dort nochmal eine Teambuilding-Maßnahme im Vordergrund. Mit der Qualität des Kaders und dem richtigen Teamgeist soll es klappen, für die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft möglicherweise der eigenen Favoritenrolle gerecht zu werden.
Ja, immerhin ist kein anderes Land so häufig Fußball-Europameister geworden wie eben Deutschland. Allerdings, der letzte EM-Gewinn der DFB-Frauen liegt inzwischen schon 12 Jahre zurück. Aber Christian Wück und DFB-Direktorin Nia Künzer gaben sich heute dennoch selbstbewusst, hat unsere EM-Reporterin Martina Knief beobachtet.
Das Zielbild ist der Titel, so hat es DFB-Direktorin Nia Künzer formuliert und lachte dabei und schob hinterher. Ich denke irgendwie immer noch wie eine Spielerin, die immer alles gewinnen will, wenn sie bei einem Turnier dabei ist. Warum nicht? Für mich gehört Gastgeber Schweiz zu den Geheimfavoriten, Star-Trainerin Pia Sundhage, dazu die langjährige deutsche Nationaltorhüterin Nadine Angerer als Torwarttrainerin. Die bringen da sehr viel Erfahrung rein. Und die deutsche Mannschaft fährt mit dem EM-Pokal nach Hause. Da setzen wir nochmal ein Fragezeichen dahinter. Topfavorit ist natürlich Spanien. Aber wenn all das eintritt, was man sich vornimmt, die taktische Finesse, die spielerische Reife, der jugendliche Elan und vor allen Dingen der Teamgeist, dann kann die deutsche Mannschaft bei der Europameisterschaft in der Schweiz Großes erreichen.
Sagt EM-Reporterin Martina Knief im Sport mit Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Was die Infrastruktur in Berlin betrifft, lebt die Hauptstadt in vielen Fällen nur noch von der Substanz. Kaputte Schulen, kaputte Straßen, aber auch viele Brücken sind so marode, dass sie abgerissen werden müssen. 120 Brücken betrifft das, geschätzte Kosten 1 Milliarde Euro. Diese Zahl nannte heute Berlins Verkehrssenator Ron Bonde bei der Debatte im Abgeordnetenhaus und Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann hat zugehört.
Die Brücke an der Wohlheide, die Westend und die Ringbahnbrücke, es sei schnell gegangen mit dem Abriss, sagt Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde, CDU. Sie lobt das Tempo ihrer Verwaltung.
Unsere Stadt verdient eine leistungsfähige, moderne und sichere Infrastruktur. Und wir liefern.
Die schwarz-rote Koalition will künftig marode Brücken deutlich schneller sanieren oder durch Neubauten ersetzen. Einen Masterplan mit konkreten Maßnahmen wolle sie im Sommer vorlegen, kündigt die Verkehrssenatorin an. Die Prüf- und die Planungszeit für Ersatzneubauten sei bereits reduziert worden. Damit und durch weitere Maßnahmen will sie die Planungs- und Bauzeit um 2 bis 3 Jahre verringern. Tempo sei bitter nötig, sagt Tino Schopf vom Koalitionspartner SPD. Die Brücke an der Wohlheide etwa sei schnell abgetragen worden. Sein Anliegen geht allerdings darüber hinaus.
Wir müssen besser werden, wenn es darum geht, vor die Lage zu kommen.
Wenn es darum geht, den Verkehr zu beschleunigen, grenzt sich der SPD-Abgeordnete dagegen von der Linie des Koalitionspartners CDU ab. Er kritisiert, dass sie auf Straßen wieder stärker auf Tempo 50 statt Tempo 30 setze. Zudem moniert Tino Schopf bislang nicht eingerichtete Busspuren. Der Wille, den Verkehrsfluss zu beschleunigen, dürfe sich aber nicht nur auf Pkw beziehen, sondern müsse alle Verkehrsarten umfassen. Genau darauf pocht auch Antje Kapek von den oppositionellen Grünen. Sie sieht das bei der derzeitigen Verkehrspolitik allerdings nicht. Der Verkehrsverwaltung wirft sie vor, Verkehrssicherheitsmaßnahmen zurückzunehmen, zum Beispiel den Radweg in der Kantstraße.
Das ist kein Tempo beim Verkehrsfluss, das ist eine Vollbremsung.
Ähnlich sieht der linken Abgeordnete Christian Ronneburg die Verkehrspolitik der Koalition.
Die kein einziges neues Projekt im Fuß- und Radverkehr anschiebt, sondern die Prozesse aufhält, chaotisiert und Mitte kürzt.
Hoffnungen setzen er und andere Redner auf das Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur. Welche Maßnahmen in Berlin konkret davon profitieren können, ist noch offen.
Soweit der Bericht von Kirsten Buchmann. Ein Mann versucht, seine Ehefrau zu töten. Die Kinder des Paares gehen dazwischen. Die Mutter überlebt am Ende schwer verletzt. Das alles geschah im vergangenen Dezember in einer Unterkunft für Geflüchtete in Berlin-Moabit. Im Prozess hat heute das 38-jährige Opfer als Zeugin ausgesagt. RBB24-Gerichtsreporter Ulf Mohling hat ihren verstörenden Bericht verfolgt.
Meine beiden Kinder haben mich gerettet, sagt die 38-jährige Frau im Gerichtssaal. Ihre 8-jährige Tochter hatte am Fußende des Bettes geschlafen und war erwacht, als ihr angeklagter Vater vor ihr saß und auf seine Frau einstach. »Mach das nicht, Papa«, rief sie und holte den 14-jährigen Bruder aus dem Nebenzimmer. Der sei gekommen und habe seinen Vater von ihr weggezogen, dass sie flüchten konnte in den Flur des Wohnheimes, so die bis heute schwer traumatisierte Ehefrau des Angeklagten. Nur eine Sicherheitsmitarbeiterin des Wohnheims war hinzugeeilt und hatte die stark blutende Frau verbunden und kann bis heute vor allem die Reaktion der 8-jährigen Tochter kaum fassen.
Die ist, finde ich, starke Mädchen, also wenn sie schon in diese Situation dazwischen gegangen. Die war auch sogar selber verletzt, auch ein bisschen gekratzt von einem Messer.
2009 hatte das Paar im Irak geheiratet. Keine arrangierte Verbindung sei es gewesen, so die Zeugin. Schon dort aber habe es gravierende Probleme gegeben in der Ehe. In Berlin hätten sie die letzten 5 Jahre dann im Flüchtlingswohnheim in Moabit gelebt. Bei einem Besuch ihrer Familien im Irak im Sommer letzten Jahres hätte sich alles zugespitzt. Ihr wegen versuchten Mordes angeklagter Mann habe ihre Ausweise und das Handy an sich genommen. Er habe nach Deutschland mit den Kindern allein zurückgewollt. Sie sollte wohl im Irak bleiben, so die Zeugin, und ihre Schwester als zukünftige Ehefrau ihm vermitteln. Später habe der Angeklagte sich entschuldigt bei ihr für diese Idee, aber sie habe nicht mehr gewollt. Seine Hobbys seien gewesen Essen, Rauchen und Sex machen. Er ist ein Diktator, so das Opfer wörtlich. Verteidiger Benediktus Jun ist überzeugt davon, dass der Ehemann, der mindestens 24 Mal auf seine Frau eingestochen haben soll, immer noch denkt, seine Frau zu lieben.
Man hat ja auch im Rahmen der heutigen Hauptverhandlung erlebt, dass der Angeklagte seine Frau immer noch liebt. Das muss auch gar kein Widerspruch sein. Losgelöst von diesem Fall ist es oftmals ja auch leider so, dass in Beziehungen in vielerlei Hinsicht es auch immer Ausnahmesituationen gibt, die aber an der grundsätzlichen Beziehung oder an der grundsätzlichen emotionalen Beziehung ja im Grunde genommen nichts ändern.
Die Zeugin und die beiden heute 9 und 14 Jahre alten Kinder von ihr und dem Angeklagten leben an einem unbekannten Ort und sind alle drei unter anderem in einer Traumatherapie.
RBB 24 Gerichtsreporter Ulf Mohling war das. Brandenburg und das benachbarte polnische Lubuskie. Seit 25 Jahren ist man ganz freundschaftlich verbunden durch gemeinsame Kulturprojekte, durch Schulpartnerschaften, viele Firmenkontakte und auch durch eine Fährverbindung über die Oder. Daran will man festhalten, mehr noch, man will die gemeinsamen Kontakte ausbauen. Heute gab es dazu ein Treffen in Potsdam und das fasste uns RBB 24 Landespolitikreporter Thorsten Südow zusammen.
Neue grenzüberschreitende Radwege, tausende Arbeitsplätze für polnische Nachbarn in Brandenburger Unternehmen, Städtepartnerschaften und viele persönliche Freundschaften, die gehören für SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke und den Marschall von Lubuskie, Marcin Jabłoński, zu den Erfolgen der 25-jährigen Partnerschaft. In den nächsten Jahren wollen sich Brandenburg und Lubuskie für bessere Bahnverbindungen und endlich mehr Oderbrücken einsetzen. Gegenwärtig belasteten und bedrohten die von der Bundespolizei durchgeführten Kontrollen das Zusammenleben entlang der Oder. Die Staus müssten aufhören, so Marschall Jabłoński.
Das ist ein sehr großes Problem für uns alle an der Grenze. Tausende Leute funktionieren auf beiden Seiten, entweder arbeiten oder wohnen in Deutschland oder in Polen, und die können sich nicht bewegen. Ich bin dagegen, dass wir das akzeptieren irgendwie. Wir müssen das beseitigen, und das muss verbessert werden, sonst verlieren die Bürger Vertrauen an das alles, was wir gemeinsam machen.
Zu möglichen Kontrollen entlang der deutsch-polnischen Grenze durch polnische Behörden wollte sich Ministerpräsident Dietmar Woidke nicht äußern. Woidke sagte seinem polnischen Partner Jabłoński zu, er werde Bundeskanzler Friedrich Merz bitten, das Projekt einer dritten Fahrspur auf der Autobahn 12 auf deutscher Seite schnell voranzutreiben, um Staus zu verringern.
Die Grenzkontrollen sind vorübergehende Grenzkontrollen. Dieses vorübergehend wird aber so lange beibehalten werden müssen, bis wir die Kontrolle darüber haben, wer die europäischen Außengrenzen überquert. Und ich bin unglaublich froh, dass Polen in den letzten Jahren unglaublich viel unternommen hat, um irreguläre Migration in die Europäische Union hinein zu unterbinden. Ich bin fest davon überzeugt, dass Europa alles tun sollte, auch Deutschland, um Polen bei diesen Bemühungen zu unterstützen.
Schnelle Lösungen der Stauprobleme aufgrund der Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze scheinen eher unwahrscheinlich.
Aus Potsdam berichtete Thorsten Südow. Der Sommer ist da. Bis zu 30 Grad sind für das kommende Wochenende vorhergesagt. Ja, und diese Hitze kann vor allem für Menschen in den Städten sehr belastend sein, denn hier staut sie sich, vor allem wenn Grünflächen fehlen. Wo es besonders schlimm ist, das zeigt der neue Hitzescheck der Deutschen Umwelthilfe. Berlin bekommt dabei die rote Karte. Mehr dazu von Felix Leitmeier.
Besonders stark betroffen sind Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf, Lichtenberg und Tempelhof-Schöneberg. Eine grüne Karte bekommt Berlin dafür, dass es viele unversiegelte Flächen und viel Grün gibt. Barbara Metz, Geschäftsführerin der Umwelthilfe, stört aber, dass hier viele Bäume gefällt würden und dann nur langsam nachgepflanzt. Und, dass der Gendarmenmarkt jüngst neu bepflastert wurde, nennt sie ein deutschlandweites Negativbeispiel.
Wenn man einen Platz vollständig neu gestaltet, dann tatsächlich darauf achten, dass hier Grünanteile mit vorgesehen werden. Paris kann es auch. Die haben jetzt einen Platz vor dem Rathaus in Paris zu einem Wäldchen umgestaltet.
Wer viel Grün sucht, muss aber nicht nach Paris. Es reicht auch schon, nach Brandenburg zu fahren. Am grünsten ist es in Potsdam. Aber für ihre hohe Durchschnittstemperatur haben die Landeshauptstadt, Frankfurt-Oder, und auch Brandenburg an der Havel von der Umwelthilfe jeweils die gelbe Karte bekommen. Für Cottbus gab es sogar eine rote Karte. Hier war die Temperatur fast so hoch wie in Berlin. Damit kleine wie große Städte besser auf die Hitze eingestellt sind, müsse in Kommunen ein Umdenken stattfinden, sagt Barbara Metz von der Umwelthilfe.
Wir haben es geschafft, in den letzten Jahrzehnten die Städte um das Auto herum zu gestalten. Wir müssen jetzt den Fokus verschieben. Das braucht Personal, das braucht Sachkosten und natürlich kostet die Pflege von Grün auch im Nachgang Geld. Und genau das muss entsprechend mit eingeplant werden.
Verena Fehlenberg vom BUND glaubt, dass es langfristig mehr Hitze in der Region geben wird. Das habe neben dem Klimawandel auch einen anderen Grund.
Also momentan ist es ja so, dass immer mehr Flächen versiegelt werden und zum Beispiel dort, wo auch die neuen großen Stadtquartiere entstehen sollen, sind meistens Grünflächen. Das heißt, wir werden in der Zukunft immer mehr Versiegelung haben.
BUND wie Umwelthilfe fordern deshalb, dass der Staat gesetzlich festlegt, wenn neue Häuser gebaut werden, dann bitte nicht im Grünen.
RBB 24 Inforadio-Reporter Felix Leitmeier war das über den neuen Hitzescheck der Deutschen Umwelthilfe. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg, zu finden wie immer in der ARD-Audiothek und auch auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Die A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Freienbrink und Rüdersdorf kommt es wegen Markierungsarbeiten bis 21 Uhr zu Einschränkungen. Vorsicht auf der B5 Perleberg in Richtung A14. Zwischen Kitzow und Abzweig Schönfeld steht ein defektes Fahrzeug. Nach Berlin etwas Geduld brauchen Sie noch auf dem Stadtring A100. In Richtung Wedding stockt es immer mal wieder ab Schmargendorf. Am besten planen Sie ein paar Minuten mehr ein. Eine neue Baustelle gibt es seit heute auf der Ollenhauer Straße in Reinickendorf. Bis Mitte Juli ist in Richtung Wittenau, gleich nach der Humboldtstraße, nur noch eine Spur frei. Neukölln, die Karl-Marx-Straße, ist wegen Bauarbeiten vor der Flughafenstraße bis Samstagmittag in Richtung Britz gesperrt. Und bei der S-Bahn werden heute Nacht Busse eingesetzt, und zwar ab ca. 21 Uhr für die S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof und ab 23 Uhr für die S9 zwischen Baumschulenweg und Treptower Park. Unseren Verkehrsservice, den gibt es auch in der rbb24 Inforadio-App. Allen unterwegs eine gute und vor allem sichere Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.30 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs im indischen Ahmedabad sind laut Polizei mehr als 200 Leichen geborgen worden. An Bord waren insgesamt 242 Menschen. Die Gesundheitsbehörde bestätigt bisher nur einen Überlebenden. Auch am Boden soll es zahlreiche Todesopfer gegeben haben. Aus London, Franziska Hoppen.
Die Maschine war kurz nach dem Abflug mit dem Ziel London Gatwick in der Nähe des Flughafens der Millionenstadt Ahmedabad abgestürzt. Auf Fotos sind Trümmerteile zwischen Gebäuden zu sehen. Indische Medien berichten aber auch von einem Überlebenden. Der 40-jährige Brite habe laut der Zeitung Hindustan Times nach dem Unglück jedoch aufstehen und laufen können und werde nun im Krankenhaus behandelt.
SPD-Chef Klingbeil hat sich deutlich von der parteiinternen Forderung nach einer Wende im Verhältnis zu Russland abgegrenzt. Moskau sorge für unfassbares Leid und dafür, dass jeden Tag Menschen sterben, betonte Klingbeil. Deshalb stehe Deutschland zu Recht an der Seite der Ukraine. Diese Woche war ein Papier bekannt geworden, in dem SPD-Linke eine neue Außenpolitik einschließlich einer Annäherung an Russland verlangen. Der diplomatische Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran hat den Bau einer weiteren Nuklearanlage angekündigt. Für das ARD-Studio Teheran, Pia Masochak.
Der Iran plane eine dritte Anlage an einem sicheren Ort, zusätzlich zu den beiden bestehenden, so Behrouz Kamalvandi, Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde. Außerdem werde man die für die Anreicherung notwendigen Zentrifugen am Standort Fordow erneuern. Die IAEA hatte am Donnerstag offiziell festgestellt, dass der Iran seine Pflicht zur Nichtverbreitung von Atomwaffen verletze. Grund dafür ist, dass der IAEA seit längerem nicht ausreichend Zugang zu den iranischen Atomanlagen gewährt werde.
Der texanische Gouverneur Abbott hat den Einsatz von 5000 Angehörigen der Nationalgarde angeordnet. Offizieller Grund sind Proteste, die für das Wochenende angekündigt sind. Außerdem sollen mehr als 2000 Polizisten zum Einsatz kommen. Vorher hat US-Präsident Trump schon Nationalgardisten nach Los Angeles entsandt, gegen den Willen des Bundesstaats Kalifornien. Die Gesundheitsminister der Länder fordern, das sogenannte begleitete Trinken für Jugendliche ab 14 Jahren wieder abzuschaffen. Sie verlangen, dass der Bund das Jugendschutzgesetz ändert. Bisher dürfen Jugendliche ab 14 Jahren in Begleitung etwa der Eltern in der Öffentlichkeit Bier, Wein und Sekt trinken. In ihrem Beschluss weisen die Gesundheitsminister auf die gesundheitlichen Folgen frühzeitigen Alkoholkonsums hin. Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend heiter, in der Nacht klar bei 12 bis 7 Grad. Aktuell in Berlin-Wannsee 25, in Senftenberg 26 Grad. Auch morgen durchweg sonnig bis 26 Grad, Samstag bis 30 Grad, am Sonntagnachmittag dann teilweise kräftige Schauer. Die Zeit 19.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Podcast.
Krebs heilen. Eine der größten medizinischen Herausforderungen der Menschheit. Und jetzt könnte sich da was Entscheidendes tun.
Weltweit wird daran geforscht, wie mRNA-Impfstoffe helfen können, Krebserkrankungen zu bekämpfen. Im Rahmen einer Studie wurden jetzt in Hamburg die ersten Krebspatienten geimpft. Dokumentarfilmerin Larissa Klinker hat für Arte eine dieser Patientinnen begleitet. Die leidet an Hautkrebs und hofft, mithilfe der Impfung ihr Leben retten zu können. Larissa erzählt uns heute die Geschichte von Annette Zimmermann, die um ihr Leben kämpft und dabei Unterstützung bekommen könnte von nicht weniger als einer medizinischen Revolution. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Hallo Larissa.
Hallo, guten Tag. Es war kurz vor Weihnachten, ein paar Tage vor Heiligabend. Annette Zimmermann hat sich auf Weihnachten gefreut, aber vor allen Dingen auf das nächste Jahr, denn sie hatte eine Auszeit, also ein Sabbatical mit ihrem Mann vor. Sie wollten reisen durch die Welt.
Wir hatten den Flug gebucht für den 2. Januar nach Indonesien und dann wollten wir uns eigentlich auch so ein bisschen treiben lassen.
Und dann hat sie die Diagnose bekommen, dass eine Metastase gefunden wurde, dass der Krebs gestreut ist, dass der Krebs wiedergekommen ist.
Also sie hatte schon mal Krebs und der ist jetzt zurückgekommen.
Ende 21 hatte sie die Diagnose bekommen, schwarzer Hautkrebs, weil ein Leberfleck bei ihr, den fand sie komisch.
Und bin dann zum Hautarzt gegangen und da hatte sie dann auch gleich gesehen, dass es nicht gut ist. Das wurde gleich rausgeschnitten.
Und der war dann bösartig, und zwar schwarzer Hautkrebs, und der wurde entfernt. Und sie wurde sogar nochmal operiert. Da werden sozusagen die Ränder nachgeschnitten, damit alles weg ist, damit man quasi sicher ist, da ist nichts mehr, da streut nichts mehr. Und dann hat sie die Info erhalten, dass alles gut ist. Sie ist dann sehr engmaschig zur Nachsorge gegangen, alle 3 Monate.
So, und letztes Jahr im November haben wir halt festgestellt, dass es hier einen kleinen Knubbel auch dort bei den Lymphknoten gibt. Der wurde rausgenommen und dann habe ich Donnerstag vor Weihnachten die Diagnose bekommen, dass es eine Metastase ist.
Diese Diagnose kurz vor Weihnachten, wo sie eigentlich auf dem absoluten High war, dass sie halt ja jetzt ihr Sabbatical macht.
Da fällt eine Welt für einen zusammen. Ich muss sagen, denke ich auch so, was will einem da jemand damit sagen?
Sie wusste nicht mehr, wie geht es weiter. Sie hat gesagt, sie hat einfach 3 Tage oder so durchgeweint. Und das ist sie sonst vom Typ her nicht. Sie war wirklich komplett lost. Annette Zimmermann ist eine 52-jährige Frau aus Hamburg. Sie ist Bauingenieurin. Sie ist eine sehr fröhliche Person, die wirklich strahlt und lacht, wenn sie spricht, sehr positiv rüberkommt. Also als sie das erste Mal zur Tür reinkam, hatte sie so lachende Augen und sie hat sofort, hallo, ich bin Annette Zimmermann und so und schön, dass wir uns kennenlernen. Und sie hat auch sofort erzählt, das war auch schon beim ersten Telefonat so. Also sie hat überhaupt keine Hemmungen, auch über ihre Krankheit zu sprechen. Ja, man hat das Gefühl, man ist sofort auf einer Wellenlänge und sie wollte auch ihre Geschichte mitteilen.
Und ihre Geschichte beginnt ja mit der Diagnose schwarzer Hautkrebs. Was bedeutet jetzt Annettes Diagnose?
Ja, genau. Also es gibt verschiedene Arten von Hautkrebs, also weißer Hautkrebs und schwarzer Hautkrebs. Weißer Hautkrebs ist sehr viel häufiger, also so 250.000 Erkrankte pro Jahr in Deutschland. Und beim schwarzen Hautkrebs sind es nur 25.000 Erkrankte pro Jahr. Aber der ist sehr viel fataler, sehr viel gefährlicher. Denn schwarzer Hautkrebs kann tödlich sein, insbesondere wenn er spät erkannt wird oder sich bereits Metastasen gebildet haben. Also auch da gibt es Zahlen, so 3.000 bis 3.500 Menschen sterben an schwarzen Hautkrebs in Deutschland jährlich. Das heißt, man muss einen schwarzen Hautkrebs schnell behandeln oder vor allen Dingen auch in einem frühen Stadium im besten Fall entdecken. Denn das kennt man vielleicht von anderen Krebsarten, da gibt es verschiedene Stadien, 1 bis 4. Und Stadion 4 bedeutet halt, dass schon in fernen Körperregionen Metastasen sich gebildet haben. Also bei Annette war der Krebs ursprünglich im Stadium 1b und dann aber mit der Metastase bei 3b. Das heißt, das war schon ein kritischer Zustand.
Annette, hast du gesagt, die ist verständlicherweise erstmal völlig am Boden. Wie geht das denn dann weiter?
Sie hat dann gesucht im Internet, sich informiert. Sie hat sich dann ans UKE, ans Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg gewendet. Und da lief gerade eine Studie zu schwarzen Hautkrebs. So. Und ihr wurde empfohlen, eine Immuntherapie zu machen. Aber on top, und das war die Studie, sollte sie eine der neuen mRNA-Krebsimpfungen bekommen.
Also eine Impfung und eine mRNA-Impfung, die kennen wir ja zum Beispiel von Corona. Da passiert die ja zur Vorsorge, ne, bevor man krank wird. Hier geht's ja aber um eine Impfung, die Annette zur Therapie bekommen würde. Also wenn man bereits erkrankt ist, oder?
Genau, korrekt. Das ist eine therapeutische Impfung. Das heißt, die Patienten hatten schon mal Krebs. Der Tumor wurde weggenommen und jetzt kommt die Impfung, damit es nicht nochmal wiederkommt.
So ist das bei Annette jetzt der Fall. Ihre Metastasen, die da kurz vor Weihnachten entdeckt wurden, die werden operativ entfernt. Und jetzt hofft sie, dass der Krebs nicht nochmal zurückkommt. Wie genau soll da jetzt die mRNA-Impfung bei helfen?
Es gibt sehr viele Studien zur mRNA-Krebsimpfung. Mhm. Auch bei anderen Krebsarten wird es getestet, aber es ist noch nicht zugelassen. Das heißt, man kann jetzt nicht eine Krebsimpfung einfach so im Krankenhaus bekommen. Beim schwarzen Hautkrebs ist man sehr weit in den Studien. Hier in Hamburg waren wir bei Professor Christopher Geppert, der die Studie leitet und der schon seit über 20 Jahren an mRNA forscht. Und der sieht sehr, sehr viel Potenzial in dieser Impfung.
Es ist eine klinische Studie, bei der überprüft werden soll, ob eine neuartige Therapie, in dem Falle die mRNA-Vakzinierung, die für jeden Patienten individuell hergestellt wird, in Kombination mit einer Immuntherapie wirksam ist, um das Wiederauftreten von Melanomen zu verhindern.
Er hofft sich, dass letztendlich Patienten mit dieser Impfung eine höhere Lebenserwartung haben bis hin zur Heilung. Das ist natürlich alles noch sehr, sehr früh, aber er sieht halt das große Potenzial.
Das wird, wenn es sich bestätigt in dieser Zulassungsstudie, sicherlich ein Durchbruch sein.
Das heißt, es hängt an dieser Studie. Wenn die erfolgreich ist, dann kommt die Impfung wirklich auf den Markt. Aber noch ist nicht wissenschaftlich belegt, dass das Verfahren wirkt. Wie leicht ist Annette denn die Entscheidung gefallen, ob sie an dieser Studie dazu teilnimmt?
Also sie kriegt natürlich einen Riesenkatalog an Informationen, wo auch die Risiken stehen. Sie hat mir mal gesagt, sie hat das durchgelesen und das klang sehr vielversprechend und da hat sie sich dazu entschieden. Und dann, glaube ich, ist sie der Typ, der das dann auch macht.
Ich mache die Therapie und das Sympathikel nutzen wir eben, um gesund zu werden, um eben keinen Stress zu haben, um viel an der frischen Luft zu gehen, zu wandern, zu spazieren und nur an den schönen Dingen des Lebens sich erfreuen, um eben diese Krankheit besiegen zu können.
Ihr wurde aber gesagt, dass von der mRNA-Impfung bislang es zwar akute Nebenwirkungen gibt, in Form von, was man von Corona kennt, also Schüttelfrost, Kopfschmerzen und, 2 Tage lang. Aber danach würde man keine Nebenwirkungen spüren. So, aber langfristige Daten hat man natürlich nicht.
Man weiß ja nie, kommt noch mal was nach oder kommt nichts nach. Und so alt bin ich jetzt auch noch nicht. Und ein paar Jahre wollte ich, oder sehr viele Jahre möchte ich natürlich auch noch weiterleben.
Wie genau sieht dann diese Therapie für Annette konkret aus? Was passiert dann?
Also diese Therapie, die hat 2 Säulen. Annette kriegt einerseits eine Immuntherapie 1 Jahr lang, alle 6 Wochen. Das ist eine standardisierte Immuntherapie mit einem bisschen sperrigen Begriff Checkpoint-Inhibitoren. Diese Checkpoints, von denen es verschiedene gibt, die wurden 2011 das erste Mal zugelassen. Und speziell jetzt beim Melanom mit dem Checkpoint-Inhibitor Pembrolizumab erst ein paar Jahre später. Und genau das bekommt auch Annette jetzt. Für die Entdeckung gab es, ebenso wie für die Entdeckung der mRNA, den Nobelpreis der Medizin. Nur natürlich in unterschiedlichen Jahren. Also die Checkpoints werden in der Regel angewandt ab einem gewissen Stadium des Melanoms. Professor Gebhardt hat mir erklärt, ab Stadium 2b nach operativer Entfernung des Tumors. Das bedeutet also für Annette, sie muss wirklich alle 6 Wochen ins Krankenhaus und kriegt dann ambulant in ihrer Therapie, also eine Infusion mit diesen Checkpoint-Inhibitoren. Und die gelten als sehr vielversprechend.
Die Checkpoint-Inhibitoren sind ein Therapieansatz, der ganz sprichwörtlich dem Tumor die Tarnkappe vom Kopf reißt.
Das Problem bei Krebs ist ja, dass es sehr ähnlich zu den eigenen Zellen ist. Und das Immunsystem kann dann nicht mehr diese Krebszellen unterscheiden. Unser Körper erkennt dann quasi nicht mehr, dass der Krebs bösartig ist und bremst das Immunsystem.
Tumore sind in der Lage, sich vom Immunsystem zu verstecken. Und die Checkpoint-Inhibitoren, die verhindern das. Und damit tatsächlich ermöglichen sie, dass die Attacke gegen den Tumor verstärkt abläuft.
Dann ist das Immunsystem quasi wieder aktiv. Und du löst quasi Bremsen und sagst, okay, jetzt kannst du wieder den Tumor attackieren. Davor war es, wie wenn jemand gehemmt ist, zu attackieren. Und du löst es damit. Und das Immunsystem kann dann wieder die Krebszellen bekämpfen.
Diese Immuntherapie mit den Checkpoint-Inhibitoren, die Annette per Infusion bekommt, die wird schon seit einigen Jahren angewendet. Aber jetzt soll Annette ja was Neues bekommen, nämlich die mRNA-Impfung. Wie genau hilft die jetzt gegen Krebs?
Das Neue an dieser Studie ist, dass man versucht, es zu kombinieren. Also man hat Immuntherapie und jetzt soll sie noch eine mRNA-Krebsimpfung bekommen.
Die mRNA ist ja nichts anderes als ein Vehikel von Informationen, die wir nutzen, um den Körper des Patienten, genauer das Immunsystem des Patienten, mit Informationen über Tumorcharakteristika zu versorgen.
Also die sagt auf gut Deutsch dem Immunsystem nochmal, wie sieht dieser Tumor aus, wie muss ich ihn bekämpfen?
In Kombination haben wir damit also nicht nur eine verstärkte Immunattacke, sondern auch eine äußerst präzise Attacke gegen den Tumor und gegen Tumorzellen, die ansonsten vom Immunsystem sich möglicherweise verstecken.
Man nimmt aus dem Tumor des Patienten eine Gewebsprobe und analysiert das Erbmaterial von den Krebszellen. Und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz wird dann ein Impfstoff produziert, der dann gezielt auf den Tumor wirkt.
Also das heißt, da ist nicht nur eine Anleitung oder ein Steckbrief drin für das Melanom allgemein, sondern nur für das Melanom von Annette.
Genau, ihr Genmaterial wurde analysiert und daraufhin ist diese Impfung produziert worden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und das ist natürlich der Unterschied zu, sage ich mal, einem Gießkannenprinzip von einer Chemo, das nicht personalisiert ist. Das ist halt auch das Faszinierende daran, dass es halt nicht von der Stange ist. Und ich erinnere mich noch an den Moment, als die Krankenschwester diese Impfung von der Apotheke abgeholt hat und wir das auch gefilmt haben und gesehen haben, okay, diese Impfung ist wirklich für sie hergestellt worden. Es dauert so ungefähr 6 Wochen. Und das ist halt die ganze Revolution dahinter.
Und was genau erhoffen sich jetzt die Ärzte von dieser Kombination, die jetzt also gemeinsam gemacht wird, diese beiden Immuntherapien zusammen?
Sie erhoffen sich einfach, dass genau diese beiden Sachen sich ergänzen und dann das Immunsystem aus eigener Kraft schafft, den Krebs langfristig fernzuhalten. Dass das Immunsystem ein langfristiges Gedächtnis bildet gegen den Tumor.
Wir wissen, dass die zugelassene Therapie, das ist eine Immuntherapie mit Checkpoint-Inhibitoren, dass mit dieser Therapie bereits das Risiko um die Hälfte gesenkt werden kann. In der Vorstudie haben wir gesehen, dass wenn man zu dieser Therapie die mRNA-Vakzine dazu addiert, dass wir noch einmal das Risiko um etwa die Hälfte senken können.
Das sind aber sehr vorläufige Zahlen, ne? Die werden auch ständig aktualisiert. Aber im Moment ist das so, was, ne, man muss ja langfristig abwarten und gucken, was passiert bei den Patienten.
Also durch die Kombination aus mRNA-Impfung und Immuntherapie mit Checkpoint-Inhibitoren könnte also das Risiko, dass der Hautkrebs zurückkommt, um 75% gesenkt werden. Das ist zumindest die Hoffnung der Forschenden. Wie findet man jetzt raus, ob die Impfung wirklich wirkt?
Also die Studie ist doppelt verblindet. Das bedeutet, weder der Patient oder die Patientin, noch der Arzt, noch die Krankenschwester, denn die gibt ja die ganzen Impfungen und Infusionen, weiß, ob der tatsächliche Impfstoff drin ist. Es erhalten 2/3 der Patienten den tatsächlichen Impfstoff und 1/3 an Patienten ein Placebo.
Das heißt, Annette weiß gar nicht, ob sie jetzt wirklich den richtigen Impfstoff bekommen hat oder nicht.
Genau, das klingt erstmal, oh Gott, warum? Weil man nur so die Wirksamkeit überprüfen kann. Das ist natürlich erstmal, dachte ich, Gott, das ist ja sehr furchtbar für diejenigen, die das nicht bekommen.
Ja, für solche Studien ist es eben zwingend, dass es eine Kontrollgruppe gibt, die keinen Wirkstoff bekommt, an der man dann vergleichen kann, ob in diesem Fall die Impfung wirksam ist oder eben nicht. Und bei sogenannten doppelt verblindeten Studien, da wissen wirklich weder die Patienten noch die Forscher, wer wirklich den Wirkstoff bekommt und wer eben nur ein Placebo. So reduziert man dann eine Verzerrung durch subjektive Bewertung und kriegt bessere Ergebnisse. Wie geht Annette denn jetzt damit um, dass sie nicht weiß, ob sie tatsächlich den mRNA-Impfstoff bekommt oder nur ein Placebo?
Annette meint, sie würde das nie erfahren, ob sie es bekommen hat oder nicht.
Ich für mich gehe davon aus, dass ich das richtige Medikament bekomme, aber es weiß natürlich keiner.
Sie hat solch starke Nebenwirkungen.
Es wurde so gesagt, dass man ähnliche Reaktionen hat wie bei der Corona-Impfung. Bei der Corona-Impfung hatte ich eigentlich so gut wie gar nichts gemerkt. Und jetzt habe ich nach der Impfung halt, deswegen auch mit Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, sehr starke Müdigkeit, Fieber, Schüttelfrost. So, das hatte ich alles nicht gehabt und das habe ich jetzt.
Sie muss Schmerzmittel nehmen und liegt 2 Tage flach. Sie kennt sich da nicht wieder und sie sagt, sie kann sich nicht vorstellen, dass sie sich das einbildet in Form von hohem Fieber.
Wenn wir uns jetzt mal anschauen, das dauert ja total lange von der Entwicklung von einem Medizinprodukt, bis es dann auch wirklich auf den Markt kommt. Wo steht diese Studie da gerade?
Also die Studie ist in Phase 3.
Das ist die letzte Phase?
Genau, der kritischen Phase, kommt dieses Medikament durch oder nicht. Und es kann auch sein, dass das Medikament durchfällt. Das ist bei vielen Medikamenten in dieser Phase, dass es dann quasi nicht zur Zulassung kommt.
Insgesamt wurden über 1000 Patienten eingeschlossen in die Studie und es waren über 100 Studienzentren weltweit.
Also jetzt nicht nur in Hamburg, an mehreren Standorten in Deutschland, aber auch England, Amerika. Und es kann sein, dass die letzten Patienten noch ihre letzte Dosis bekommen und dann muss es halt ausgewertet werden. Aber jetzt muss, glaube ich, erstmal einfach abgewartet werden. Und das ist, glaube ich, auch so, finde ich, das Furchtbare bei Krebs, dass man da so abwarten muss. Man kann nicht sofort irgendwie was interpretieren. Es wäre eine Riesenrevolution, wenn das durchkommt, weil es die erste mRNA-Krebsimpfung auf dem Markt wäre. Natürlich habe ich gefragt, wann das ist. Und das ändert sich so manchmal ein bisschen. So 2026 würde man erste Daten bekommen. Und dann 2027 wäre es vielleicht in Amerika möglich und dann in Europa. Aber das kann sich auch schlagartig ändern in die eine oder andere Richtung. Also das ist so ein bisschen Spekulation, wie damals auch bei der Corona-Impfung. Wenn man sich erinnert, wusste man ja auch nicht, wann kommt das wo.
Sollte diese Therapie sich jetzt als wirksam erweisen, welche Bedeutung hätte diese Behandlung dann für die Behandlung von Krebserkrankungen im Allgemeinen, nicht nur für Hautkrebs?
Ich glaube, das wäre dann schon ein großer Meilenstein. Es gibt unheimlich viele Studien bei verschiedenen Herstellern in verschiedenen Stadien eines Krebs. Aber es ist noch nichts zugelassen. Und da muss man halt gucken, wirkt es oder ist vielleicht eine andere Methode bei anderen Krebsarten. Aber ich glaube, wenn man es natürlich einmal bei einer Krebsart bewiesen hat, dann wird man da ja weiter gucken.
Ich sehe die Chance auf einen Durchbruch in der Onkologie, eine quasi innovative Therapieplattform, die es ermöglichen wird, nicht nur beim Melanom, sondern bei vielen anderen sogenannten soliden Tumorerkrankungen. Wir reden zum Beispiel vom Lungenkrebs, vom Darmkrebs, von vielen anderen Tumorerkrankungen, eine
relevante Verbesserung von Therapieerfolgen möglichen wird.
Das hatte der Professor Geppert mir erzählt, dass der schwarze Hautkrebs oft der Modelltumor ist, also da, wo die Studien anfangen, getestet werden. Und wenn dieses Krebsmedikament Erfolge zeigt, dann wird natürlich auch bei anderen Krebsarten das verstärkt untersucht.
Ja, und Annettes Leben, das war ja plötzlich komplett auf den Kopf gestellt. Also von Weihnachtsfest und Sabbatical plötzlich zu dieser Diagnose. Erst war sie natürlich total am Boden, dann die große Hoffnung. Wie ist denn ihr Leben verlaufen während dieser Therapie?
Sie hat gesagt, okay, ich mache das Sabbatical trotzdem, aber anders.
Vielleicht ist es ja nicht schlecht, dass wir jetzt das Sabbatical haben, weil ich muss nicht arbeiten. Ich kann mich komplett auf meine Gesundheit konzentrieren.
Also in gewissen Abständen musste sie zurück nach Hamburg ins Krankenhaus für eine ambulante Behandlung.
Und die restliche Zeit sind wir dann in Europa mit dem Wohnmobil unterwegs. Und ich kann mich aber komplett auf die schönen Dinge im Leben sozusagen konzentrieren.
Ich glaube, dass diese Reisen ihr wirklich gut getan haben, weil einerseits war sie in einer komplett anderen Welt. Sie konnte sich wirklich nur auf die Natur konzentrieren, auf den Campervan. Und in den Wintermonaten war sie dann auch nicht hier, war es grau oder so. Und sie hatte auch ihren Mann die ganze Zeit bei sich. Er war eine Riesenstütze für sie. Und ich glaube, das war in dem Fall wirklich gut für sie.
Und wie geht's Annette heute? Ihre Therapie ist ja jetzt seit Anfang dieses Jahres abgeschlossen.
Wir waren jetzt beim Abschlussgespräch im Januar dabei. Da hatte sie nochmal eine abschließende Hautuntersuchung mit Dermatoskop. Da war alles in Ordnung und die Blutwerte waren auch alle in Ordnung. Also im Moment ist da nichts. Generell müssen Melanompatienten bis zu 10 Jahre in die Nachsorge. Und so verläuft es, dass die jetzt alle paar Monate ins UKE geht. Vor ein paar Tagen hatte ich Kontakt und da sagte sie, ihr geht's gut. Es ist komplex, ne? Krebs ist komplex und schwierig damit umzugehen. Ich glaube, die Hauptherausforderung ist so, jetzt auch im Kopf damit umzugehen. Aber ich glaube, sie ist auf einem guten Weg.
Wie gespannt schaust du jetzt darauf, ob diese Therapie wirklich auf den Markt kommt?
Klar schaue ich drauf. Es ist einfach so wichtig, dass weiter geforscht wird. Und Professor Geppert hat auch gesagt, dass er quasi, als er angefangen hat 2007, war es sehr düster, was schwarzen Hautkrebs anging. Es gab keine Möglichkeiten und es gab halt diese Immuntherapie nicht und die war schon mal ein rieser Meilenstein und das könnte der nächste sein, wenn es zugelassen wird.
Larissa, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Larissa Klinker hat Annette Zimmermann während ihrer Krebstherapie begleitet und uns heute davon erzählt. Ihre Doku für Arte Re, die findet ihr in der ARD Mediathek. Da könnt ihr die anschauen und da lernt ihr dann auch noch einen anderen Patienten kennen, der an der Studie zur mRNA-Impfung gegen Krebs teilgenommen hat. Den Link dahin packen wir euch nochmal in die Shownotes dieser Folge. Autor der Folge ist Lukas Waschbüsch. Mitgearbeitet hat Hanna Heinzinger. Produktion Christine Frey und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Bis dann. Ciao.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim zwischen Freienbrink und Rüdersdorf kommt es wegen Markierungsarbeiten bis 21 Uhr zu Einschränkungen. A13 Dresden Richtung Berlin in Höhe Starkow ist wegen Bergungsarbeiten bis ca. 22 Uhr die rechte Spur gesperrt. Vorsicht auf der B5 Perleberg in Richtung A14 zwischen Kitzow und Abzweig Schönfeld steht ein defektes Fahrzeug. Nach Berlin in Spandau ist der Falkenseer Damm wegen eines Feuerwehreinsatzes zwischen Falkenseer Platz und Flankenschanze voll gesperrt. Reinickendorf, die Kopenhagener Straße, ist zwischen Flottenstraße und Alt-Reinickendorf in beiden Richtungen gesperrt. Auch hier gibt es einen Feuerwehreinsatz. Neukölln, die Karl-Marx-Straße, ist wegen Bauarbeiten vor der Flughafenstraße in Richtung Britz gesperrt. Und bei der S-Bahn werden heute Nacht Busse eingesetzt, und zwar für die S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof und für die S9 zwischen Baumschulenweg und Treptower Park.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Indien ist ein Flugzeug der Gesellschaft Air India abgestürzt. Von den insgesamt 242 Menschen an Bord hat offenbar nur ein Passagier überlebt. Das Flugzeug stürzte in ein Wohngebiet. Auch dort kamen Menschen ums Leben. Wie viele genau, ist noch unklar. Das Unglück passierte im Nordwesten des Landes, kurz nach dem Start am Flughafen der Millionenstadt Ahmedabad.
Eine Flughafenkamera und ein Handyvideo zeigen die Boeing kurz nach dem Start. Das Flugzeug kommt nur auf 200 Meter Höhe, sinkt dann und zerschellt direkt hinter dem Flughafen in Ahmedabad im nordindischen Bundesstaat Gujarat. Die Maschine stürzt in ein Wohngebiet. Der Flughafen liegt mitten in der Millionenstadt. Ich war zu Hause. Es fühlte sich wie ein Erdbeben an. Ich wusste nicht, dass es ein Flugzeug ist, aber draußen habe ich es dann gesehen. Es waren 230 Passagiere und 12 Crewmitglieder an Bord. Zunächst hieß es, niemand hat den Absturz überlebt, aber es gibt laut indischen Medienberichten diesen Überlebenden. Es soll ein britischer Staatsbürger sein, der fast unverletzt zum Krankenwagen geht. Auch am Boden gibt es laut Polizei zahlreiche Opfer. Viele Menschen sterben, als das Flugzeug inmitten mehrerer Wohnheime für Mediziner explodiert. Die Boeing 787 Dreamliner war auf dem Weg zum rund 7000 Kilometer entfernten Flughafen London Gatwick und war deswegen voll betankt. Gerade der Start ist bei Flugzeugen eine schwierige Phase.
Deswegen ist allein schon durch die Nähe des Bodens einfach der Handlungsspielraum eingeschränkt. Und natürlich muss auch gerade in diesem Moment das Flugzeug perfekt funktionieren, weil es eben am meisten und am stärksten beansprucht wird.
Immer mehr Menschen kommen zu den Krankenhäusern, um nach ihren Angehörigen zu suchen. Mein Onkel war im Flugzeug. Als ich von dem Absturz gehört habe, sind wir hierher gefahren. Wir versuchen, sein Handy zu erreichen. Ohne Erfolg. Vielleicht ist es noch im Flugmodus. Warum es zu dem Absturz kam, ist noch unklar. An der Ursachenforschung